Wir sind am Geierswalder See.
Das ist ein neues Gewässer, das kommt jetzt nicht so häufig vor. Welche Fische sind hier drin?
Die Angler berichten von guten Fängen von Raubfischen.
Wie groß werden die Hechte?
Also einer über einen Meter, einer war um die 90 und einer etwas kleiner von paar 70.
Und bei den Barschen, wie gestaltet sich das da?
Nach meinen Informationen sind die Barsche um die 40 rum das gehobene Mittelmaß. Und es werden nur schon Barsche über 50 cm gefangen. Über 50 cm.
Angebissen. Der RBB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Angebissen, dem Angel-Podcast. Heute vom ganz südlichen Zipfel in Brandenburg. Wobei, Frieda, hallo erstmal, grüß
hallo
dich.
Hallo Erik, hallo Leute. Ja, eigentlich sind wir hier in Sachsen, aber ich sehe da hinten die Landesgrenze, denn wir sind am Geierswalder See.
Ja, das stimmt. Der Geierswalder See ist tatsächlich ein ganz, ganz besonderer See.
Denn das war früher mal ein Braunkohletageförderungsgebiet, ganz schwieriges Wort. Man kann einfach mal sagen, hier wurde so eine Art Bergbau betrieben, also hier wurde die Kohle gefördert. Hörte dann irgendwann auf und was haben sich die Leute dann gedacht, was machen wir jetzt mit der kaputten Landschaft? Hey, lass da einfach da Wasser reinlaufen und wenn da ganz lange Wasser drin ist, dann können wir doch irgendwann angeln. Und da das jetzt viel zu einfach ist, was ich erzählt habe und wahrscheinlich vorne und hinten nicht stimmt, haben wir uns zwei Experten dazu geholt, die uns das mal erklären können, was hier passiert ist und was hier geplant ist.
Genau, wir haben zum einen Ralf Stephan vom Landesanglerverband Brandenburg. Hallo, Herr Stephan.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf und ein bisschen Werbung für unsere Region machen. Ja. Und hoffe, dass wir dann auch ein paar Angler aus der Region gewinnen können, die dann im Prinzip hier mit angeln.
Und zum anderen bei uns ist auch Rainer Ziege. Er ist vom Anglerverband Elbflorenz, der sozusagen für Ostsachsen zuständig ist.
Bin aber gleichzeitig auch Vorsitzender des hier ansässigen Angelvereins Elsterheide.
Da wir uns jetzt die ganze Zeit siezen, wir sind ja hier unter vier Anglern, wollen wir uns duzen, ist das okay?
Ja, das ist okay.
Finde ich richtig. Das heißt also, wir haben einmal Ralf aus Brandenburg, einmal Rainer aus Sachsen, einmal Frieda und Erik von Angebissen und damit ist eigentlich alles klar, oder?
Absolut.
Wunderbar.
Der Geierswalder See hat begonnen als Tagebau Koschen. 1955, wenn ich richtig gelesen habe, wurde hier das erste Mal Kohle abgetragen. Das war dann aber relativ schnell ja noch zu DDR-Zeiten wieder vorbei, oder Rainer?
Der ist 1972 aus der Braunkohleförderung rausgelaufen und anschließend dann sukzessive zu DDR-Zeiten schon mal saniert worden.
Okay, das heißt, was wurde da alles gemacht?
Ja, die Böschungsherstellung, die wurden teilweise mechanisch abgeflacht, also mit großen Planierraupen in einer Böschungsneigung von 1:2. Und das war eigentlich zu DDR-Zeiten die übliche Grundsanierung, um zumindest die Uferbereiche zu sichern.
Das heißt, der Plan, das sozusagen mit Wasser volllaufen zu lassen, war grundsätzlich von vornherein da?
Der war von vornherein da, analog des Senftenberger Sees.
Damit das nicht absackt, ne?
Wir haben ja in der Lausitz das Novum entgegen dem Leipziger Raum, dass wir sehr leicht verflüssigbare Sande haben. Das heißt, wenn das Grundwasser aufsteigt und die Hohlkörper sich in den Sandporen füllen, kann durch ein Eintragen eines Initials und wenn es bloß ein Wildtritt ist, die gesamte Böschung in dem Bereich abwandern.
Jetzt ist es ja aber so, dass man seit dem Juli hier angeln darf im Geierswalder See und damit ist es einer der ersten Seen, die sozusagen renaturisiert werden und im Lausitzer Seenland von den neueren, dass man hier quasi angeln darf. Als jemand, gerade wie Rainer, der aus Elsterheide kommt, der das alles miterlebt hat, was macht das mit ihm, dass das jetzt auf einmal möglich ist?
Also wir haben schon fast nicht mal dran geglaubt. Zur Historie vielleicht im Zuge der Braunkohleplanung. Die 1995, ich hatte das ja erst angesprochen, sollte ja die Folgenutzung der Tagebauseen festgeschrieben werden im sogenannten Braunkohleplan. Und dieser Braunkohleplan, das ist die sogenannte Restlochkette Skado-Koschen-Sedlitz. Das ist Koschen, jetzt Geierswalder See. Der andere See, den werden Sie sicherlich bald auch mal kennenlernen und Sedlitz ist dann der dritte im Verbund. Die Gewässer sollen touristisch hergerichtet werden. Mhm. Und das hat uns seinerzeit auch in der Elsterheide auf den Plan gerufen, wir müssen uns hier einbringen. Ansonsten verpassen wir den Zug als Angler und haben uns diesbezüglich 2002 als Anglerverein gegründet. Wir sind froh, nach diesem langen steinigen Weg das endlich hinbekommen zu haben, auch in Zusammenarbeit mit den Brandenburgern. Dafür bin ich dem Ralf und seinen Kollegen auch äußerst dankbar. Und vor allen Dingen, dass sich über Ländergrenzen hinweg die Verbände dazu einigen konnten, mal gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, was für die Zukunft im Lausitzer Seenland maßgeblich von Bedeutung sein wird.
Mhm. Das bedeutet im Prinzip, dass es man auch so ein bisschen als Pilotprojekt sehen kann, dass mal zwei verschiedene Landesanglerverbände zusammengearbeitet haben, Ralf?
Ja, also so muss man das sagen. Und meines Wissens ist das auch zwischen Sachsen und Brandenburg das erste Projekt, was wir so gemeinsam begleiten dürfen. Und da sind wir auch, wie schon gesagt, mit dem Rainer auch sehr erfreut drüber. Wir kennen uns privat schon über ganz, ganz viele Jahre sehr gut. Wir sind ja beide nun Vereinsvorsitzende in unserem Territorium und Rainer war auch mal eine Weile mit bei mir in der Gruppe und wie gesagt, man kennt sich und da arbeitet sich vieles auch viel leichter. Bei mir ist es nun noch der Vorteil, dass ich im Landesverband im Vorstand bin und sozusagen der Draht nach direkt zum Landesanglerverband Brandenburg dann eben gewährleistet ist und alles kurze Wege.
Das ist ja wirklich ein absolutes Novum. Es gibt eine eigene Arbeitsgemeinschaft, die sich dafür gegründet hat, die jetzt für den Geierswalder See alle zusammenarbeiten. Aber da es ja ein Angelpodcast ist und wir gerne wissen wollen, Mensch, seit 3 Monaten ist ein neues Gewässer, das kommt jetzt nicht so häufig vor, interessiert mich tatsächlich die Frage, welche Fische sind hier drin? Und zwar sind doch bestimmt auch Fische auf natürliche Art und Weise hier reingekommen, oder Ralf?
Natürliche Art, das ist natürlich auch so ein Wort, was man jetzt nicht so absolut sehen darf. Ne? Wir haben ja unterhalb hier das Verteilerwehr in Koschen und dort gab es eben bei Hochwasserereignissen und so weiter, was jetzt Senfenberg dann nicht tragen konnte, dann wurde dann im Prinzip das auch gleichzeitig für die Flutung hier genutzt. Dort, sage ich mal, sind natürlich allerhand Fischer aus der Elster mit rübergekommen. Das ist unumstritten. Dann haben wir das nächste Thema, das ist von der Sache her Laichverschleppung durch Wassergeflügel. Ne? Also wenn man jetzt Laichkräuter hat, Kraut, Laicher, andersrum. Und dann gehen dort die Enten, Schwäne und Blässhühner, wie gesagt, alles durch. Und dann kann es natürlich dort auch zu einer Laichverschleppung kommen. Und das hat sich ja hier gezeigt, das ist ja wirklich ein sehr guter Fischbestand, wenn man mal aufs Wasser guckt. Man sieht Döbel, die natürlich eher Gewässer, also fließende Gewässer bevorzugen und jetzt kommt von der Sache her die Rotfeder hier sehr gut hoch, was ich beobachten konnte. Die Angler berichten von guten Fängen von Raubfischen. Ne? Das geht beim Waller los, um mal beim Größten anzufangen. Das geht über einen Hecht, Zander, große Barsche. Also ich denke mal, hier wird sich in der nächsten Zeit auch noch einiges entwickeln.
Wie groß werden die Hechte? Wie groß werden die Zander? Wie groß werden die Barsche?
Also ich glaube, wir kennen einen persönlich, der heute auch hier das Boot zur Verfügung gestellt hat. Sein persönlich größter Hecht war 1,09 Meter und das ist schon eine ordentliche Sache.
Das ist amtlich.
Er war allerdings, muss man dazu sagen, wirklich der Pionier hier, war der erste, ich betone, offizielle Angler und hat an dem Tag, wo wir das Gewässer freigegeben haben, an dem Tag gleich 3 gefangen. Ne? Also einer Wahnsinn. Über einen Meter, einer war um die 90 und einer etwas kleiner von paar 70.
Und bei den Barschen, wie gestaltet sich das da? Gibt es da auch vielleicht Ausreißer in die 40er-Region? Vielleicht auch Rainer, dass du was dazu sagst? Du grinst also, mich nämlich die ganze Zeit so an.
Ja, nach meinen Informationen muss ich sagen, sind die Barsche um die 40 rum das gehobene Mittelmaß und es werden nur schon Barsche über 50 cm gefangen. Allerdings sehr tief und zum größten Teil auf Köderfisch.
Okay.
Ah, siehst du, schon mal wieder ein Anhaltspunkt, was wir falsch gemacht haben, Erik.
Ich habe aber auch noch gelesen, eben deswegen sind ja auch die Fischereiverbände beider Länder hier mit tätig. Ist es sozusagen nicht nur als, ich sag mal, Hobbygewässer da, sondern es soll fischereiwirtschaftlich genutzt werden. Und zwar mit der kleinen und großen Maräne. Eigentlich ein Fisch, der ist hier nicht heimisch, sondern eher in Frankreich. Warum jetzt ausgerechnet dieser Fisch, Ralf?
Gewässer werden ja immer eingestuft. Und je jungfräulich an Gewässer ist, also sprich, wo man im Prinzip fischereilich wird das als oligotroph bezeichnet. Das heißt also, das ist ein nährstoffarmes Gewässer und da hat die Maräne aufgrund des geringen Nahrungs- oder der Nahrungsanforderung natürlich die beste Basis, sich dort entsprechend zu entwickeln. Und deshalb nutzt man so einen Fisch auch gern für solche Gewässer. Wenn er dann eines Tages, sage ich mal, total trüb ist und so weiter, dann geht auch der Maränenbestand zurück. Aber das ist eigentlich das, was wir hier in dem Gewässer nicht wollen. Wir wollen den klar und sauber halten. Wir wollen die Maräne bringen. Und ich sage mal, die Maräne ist ja nicht nur fischereilich gut zu nutzen, sondern der Angler, der ein bisschen pfiffig ist und sich darauf spezialisiert, der fängt natürlich auch eine Maräne. Die Maräne ist als solches ja wie ein Salmonide zu bezeichnen. Mhm. Also die haben einen höheren Fettgehalt, der schmeckt geräuchert, ganz toll. Und insofern muss ich mal so sagen, in 2-3 Jahren oder vielleicht auch in 4 Jahren denke ich schon, dass dann hier so der Boom auf die Maräne auch von Anglerseite vorankommt. Und dann werden wir mal gucken, ob für den Fischer noch was bleibt.
Aber das heißt ja für uns, Erik, so nochmal eine Anschlussfolge, bisschen auf Maräne. Warum nicht? Interessiert mich jetzt sehr, auch geschmacklich. Maräne ist das eine. Und dann haben Erik und ich erfahren, dass hier auch Fische eingesetzt wurden, und zwar Schleie, Aale. Haben die gefehlt auf der Speisekarte oder was steckt dahinter?
Der Aal ist, wie vom Ralf schon gesagt, durch die Flutung über die Schwarze Elster schon mit eingezogen. Das war gerade zu der Zeit, wo der Aal in der Elster gewandert ist, also zum Lech runter. Da sind große Aale reingekommen. Und letztendlich sind dann auch 150 Kilo Satzaal reingebracht worden, weil der Anglerverband Elbforenz der Meinung ist, Aal gehört in so ein Gewässer.
Und Schleie? Warum Schleie?
Schleie sollte als das, was weiß ich nicht hundertprozentig, aber sollte vorab erstmal als Testfisch eingebracht werden, bevor dann nach 3 oder 4 Jahren nach einer erneuten Überprüfung über einen Karpfenbesatz nachgedacht wird.
Alles klar, im Prinzip so eine Art Pionierfisch, der hier erstmal guckt, hält er sich nicht. Und wir wissen ja, ne, man angelt sich durch Plötzen, durch Brassen, dann kommt die Schleie und irgendwann kommt dann auch ein Karpfen dazu. Ne?
So ist es. Und wir haben vom Anglerverband Elbflorenz 400 Kilo relativ große Schleien eingesetzt, und der Fischer als symbolischen Beitrag, der das Gewässer bewirtschaften wird, hat dann zum feierlichen Eröffnungstermin auch nochmal, weiß nicht, 200 Kilo ungefähr eingesetzt.
Das Ganze wird ja auch wissenschaftlich begleitet vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam-Sacrow. Es ist ja ein absolutes Geschenk, auch für so ein Institut so einen See zu haben. Deswegen mal die etwas offenere Frage, was wird hier erforscht? Oder vielleicht ist es sogar schneller zu beantworten, Ralf, was wird denn hier nicht erforscht? Also, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier anfangen soll. Ja.
Also ich sage mal, das Institut für Binnenfischerei beschäftigt sich natürlich schon ganz, ganz viele Jahre mit Tagebau-Restszenen in ganz Deutschland jetzt, ne? So, und wir sind dort natürlich bei uns im Gebiet immer ein bisschen runtergefallen, und ich persönlich arbeite schon knapp 20 Jahre mit dem Institut eng zusammen. Das hat was aber mit dem Lachsprojekt zu tun, was heute hier keine Rolle spielt, und da hat man natürlich dann auch, sage ich mal, eine private Verbindung zu den Leuten. So, und das ist sehr schön, dass die dann immer hier sind, und dann kann man im Prinzip auch nochmal vor Ort ein paar Sachen schneller abfassen, als wenn dann über irgendwelche Broschüren oder sowas man erst drauf warten muss. Also erprobt wird dann immer im Prinzip, so wie ich es erst schon sagte, der Nährstoffhaushalt. Ne? So, was für Fische wären jetzt hier momentan möglich? Was wäre fischereilich möglich? Was wäre anglerisch möglich? Und sowas wird von der Sache her dann immer in so einem 2- oder 3-Jahres-Rhythmus vom Institut begleitet. Und nun ist es vielleicht nicht gerade ein Zufall. Ich hatte heute noch mal mit dem Uwe Bremig gesprochen, konkret Dr. Uwe Bremig. Das ist ja der Chef vom Institut für Binnenfischerei. Und habe noch mal gefragt, wie die Perspektiven aussehen. Und da hat er zu mir gesagt, dass die auf jeden Fall von Institutsseite her sich bereit erklärt haben, die Arge als solches, also wo die Fischerei und die Landesanglerverbände drin sind, auf jeden Fall zu begleiten und uns im Prinzip mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ne?
Eine ganz praktische Frage, die ich dazu habe. Ich habe jetzt gelesen, 2013, 14 gab es eben eine Kalkung des Sees, weil der pH-Wert sehr sauer war, und logischerweise, bevor ihr Fisch reinkommt oder eben längerfristig leben können, muss es möglichst pH-neutral sein. Ganz praktisch gefragt, wie funktioniert das? Ist dann einfach hier ein großer Kahn, der einfach Kalk reinkippt? Also so stelle ich mir das vor. Das ist ein bisschen wie so eine Brausetablette in Glas.
Übertrieben, ja. Die LMBV als Sanierungsträger hat natürlich auch die Verpflichtung, die Wassergüte A zu überwachen und zu gewährleisten. So, und entsprechend der Wassertroben werden dann die entsprechenden chemischen Maßnahmen vorgenommen. Das heißt, in der Regel bekalkt. Es wird am Ufer eine Station errichtet mit großen Silos. Dort wird Kalk angefahren, und dann gibt es ein sogenanntes Bekalkungsschiff, was dann immer kreuz und quer über den See fährt und das als Suspension in das Gewässer einbringt. Und durch die natürliche Strömung, durch diese Mischung, wird dann der pH-Wert aufgebessert. Wir haben sehr gute Erfolge hier in Geierswalde gehabt und hatten im Nachbarsee, dem Partwitzer See, ähnlich gute Erfolge. Wobei im Partwitzer See momentan, nach Auskunft der Anwohner, die Wasserqualität dort besser sein soll wie hier. Ist aber lange noch nicht so lange her, wo in Partwitz gekalkt wurde. Hier wurde es, wie gesagt, im Jahreszeitraum 2013, 2014 gemacht.
Das heißt aber, dass der Geierswalder See als einen See von dieser Lausitzer Seenlandschaft, oder ich nenne sie jetzt schon mal Seenplatte, das könnte man vergleichen wie mit der kleinen Mecklenburger Seenplatte oder meinetwegen auch mit der großen Seenplatte, dass es eben hier Stück für Stück nicht nur für Angler, sondern auch für den Tourismus immer größer wird und eben doch immer wichtiger wird für die Region. Weil wenn wir mal überlegen, die Braunkohle wird hier in Zukunft gar nicht mehr gefördert, das heißt Arbeitsplätze gehen verloren. Es ist dann auch wirklich so, dass der Tourismus verbunden mit Angeltourismus auch eine große Chance ist für die Region. Ralf, Rainer, ich weiß nicht, wahrscheinlich Rainer.
Ja, es ist wahrscheinlich so, dass der Tourismus nebst dem Angeltourismus, der ja noch zu entwickeln ist, wir sind ja erst in den Kinderschuhen, ein Standbein sein sollte nach dem Ausstieg aus der Braunkohle. Die Probleme werden sicherlich noch ganz anderer Art sein. Und ich hoffe und wünsche mir auch, dass die Arge politisch gesehen weiter Bestand haben wird. Denn mittlerweile ist es ja so, dass auch beim Braunkohleausstieg Sachsen und Brandenburg sich wieder getrennt haben an ihrer Herangehensweise. Und das ist für uns Angler eigentlich auch zur Entwicklung der angeltouristischen Nutzung hier sicherlich nicht gut, wenn das so passiert. Wir sind Arge. Wir haben als Arge den Zuschlag gekriegt, die LMBV hat signalisiert, mit dieser Arge weiter zusammenzuarbeiten. Und es wäre töricht und unverantwortlich, das aufs Spiel zu setzen.
Und wenn ihr noch in den Kinderschuhen seid, beziehungsweise wenn es gerade hier angefangen hat, ich glaube seit 3 Monaten darf man hier erst angeln, ist es also für uns Freizeitangler freigegeben. Ja. Dann sind die Fischer aber noch nicht wirklich an unsere Kunstköder gewöhnt, oder? Das heißt, der Fangerfolg ist vielleicht auch für Leute, die hier mal herfahren und auch einen ordentlichen Fisch fangen wollen, recht groß im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Seen?
Grundsätzlich ist es zu sagen, die Fische springen nicht ins Boot.
Das ist klar, sonst wäre es ja einkaufen.
Die müssen gefangen werden. Und es wird sich nach und nach herauskristallisieren, welche Angeltechniken, welche Gewässertiefen, welche Bereiche erfolgreich sind und welche weniger erfolgreich sind. Momentan spielt das Wetter natürlich hier keine große oder keine gute Rolle. Wir haben schon seit 3 Jahren richtigen Sommer, ohne dass hier Frischwasser zugeführt wird. Und wir merken das in Flachwasserbereichen schon mit einer erheblichen Eutrophierung.
Und das heißt, Eutrophierung, der Begriff?
Das verkrautet.
Ja.
Die Gewässerrandbereiche, die Flachwasserbereiche verkrauten, und da komme ich wieder auf das zurück, was wir erst schon besprochen haben. Es ist für Anfängerangler dann vom Ufer aus schwierig, diese Bereiche zu beangeln.
Okay, dann habe ich noch eine Abschlussfrage, die ist so ein bisschen fürs Herz. Als echte Lausitzer, egal ob Sachse oder Brandenburger, wie ist das, wenn man sozusagen der Heimat erst aufgerissen gesehen hat und was es jetzt wird, vor allen Dingen ja auch aus anglerischer Sicht, wo man einfach sieht, dass da ein See entsteht und der ein unfassbares Potenzial hat. Ich würde sagen, erst Ralf und dann Rainer.
Gut, vielleicht nehme ich jetzt dem Rainer schon ein paar Sachen mit weg. Also ich sage mal, lokal gesehen hatten wir hier ja wirklich große Seen. Wir hatten auch einen Haufen kleine Teiche oder besser Weiher. So, und wir hatten natürlich auch in der Vergangenheit eine funktionierende Elster, die natürlich auch von Anglern sehr gut genutzt wurde. Und gerade nach der Wende durch die ganzen Renaturierungsmaßnahmen wurden natürlich viele Gewässer hier im ganzen Territorium fürs Angeln gesperrt, weil einfach der Bergbau noch nicht so weit war, die Gewässer dann wieder freizugeben. Und das ist auf sächsischer Seite sogar ein bisschen schlimmer wie bei uns in Brandenburg. Ne? Und man sieht das zum Beispiel, wir haben ja auf der Brandenburger Seite nicht nur jetzt Tagebaurestgewässer, sondern wir haben auch ganz, ganz viele Ton- und Glassandgruben, die nun parallel auch mit saniert werden. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass dann hinterher der Fischbestand nicht mehr da ist. Ne? Also ich sag dann immer ganz böse, die Gewässer wurden totsaniert. Und insofern ist es natürlich jetzt gerade wichtig, so eine Sachen hier zu sehen und natürlich auch den anglerischen Erfolg sehen. Und wenn ich jetzt aus meiner eigenen Gruppe sprechen darf, dort ist es so, dass in der Vergangenheit aufgrund der mangelnden Angelplätze, der, ich sage jetzt mal, die Gruppenstärke um 50% zusammengebrochen ist. Also der stärkste waren 125 Mitglieder. Für so ein kleines Dorf ist das schon erheblich. Und jetzt krepe mal so zwischen 50 und 60 rum. Und insofern ist es natürlich schön, wenn man dann hier sieht, dass es auch für den Angler nutzbar ist. Das ist nicht überall gegeben. Wenn der Fischer zum Beispiel das Ding für sich behauptet, dann muss ich Angelkarten zusätzlich kaufen. Hier habe ich es von der Sache her durch die Mitgliedschaft in den beiden Verbänden, beziehungsweise mit der der Gastangelkarte kann ich dann hier angeln kommen. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und wenn man dann auch mal ringsrum guckt, wie sich das Gewässer als solches entwickelt hat, dass hier ganz viele Badegäste kommen, dass hier super mit dem Boot gefahren werden kann, dass hier teilweise, da sprechen wir wieder vom Nachbargewässer, mit Jetski-Meisterschaften ausgetragen werden. Das ist natürlich auch für den Tourismus schön und das ist natürlich auch für den Angler gut, ne?
Okay, dann nochmal an Rainer die Frage. Wie gesagt, eine Frage fürs Herz. Was macht das mit einem, der das ja auch schon so lange begleitet hat und jetzt sieht, wie aus einer Kohlegrube ein Angelgewässer geworden ist?
Es ist schon erfreulich, dass die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden, um diese Bergfolgelandschaft so zu gestalten, dass er nachhaltig und vielseitig genutzt werden kann. Ich wünsche mir nur, dass bei allen Beteiligten A, der Verstand reicht und B, dass das Geld bis zum Ende der Braunkohlesanierung da sein wird, um das, was wir hier vorfinden, auch an anderen Seen zu praktizieren.
Ja, tolles Schlusswort, Erik, oder?
Da würde ich sagen, lassen wir das stehen. Eine Sache noch, weil wir das tatsächlich noch nicht erwähnt haben, das will ich noch kurz klarstellen. Ihr braucht wirklich aus Berlin-Brandenburger Sicht einfach nur die Gastangelkarte für Sachsen und dann könnt ihr hier an den Geierswalder See kommen und angeln. Die gibt's für 10 Euro, dann könnt ihr das ganze Jahr hier angeln, dann habt ihr die Chance dazu. Nutzt diese Chance, es ist ein absolut jungfräuliches Gewässer. Ihr habt gehört, was hier möglich ist. Ich glaube, die Lausitzer, die freuen sich, wenn ihr hierher kommt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Petri heil und auf bald im Geierswalder See.
Kommt hierher, es ist fantastisch. Das Gewässer sieht auf der Karte kleiner aus, als es in Wirklichkeit ist. Riesig. Die Leute sind hier wirklich freundlich. Lieben Dank an Rainer, lieben Dank an Ralf, wie wir herzlich hier empfangen wurden. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und Leute, nutzt es, was Erik gesagt hat. Deswegen sagen wir, macht's gut und wir hören uns. Petri heil, ciao. Petri heil.
Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.